Thorsten überrascht heute mit einem Fachurteil, das ohne die Namen Messi, Maradona oder Ronaldo auskommt.
Ehrenrettung für Adidas. Sie sponsern seit Jahrzehnten den weltweit wichtigsten Fußballer, nämlich David Beckham.
Markus vergreift sich dermaßen in der Wortwahl, dass auch umgekehrt kein Strick daraus wird.
Den kann man keinen Schuh draus stricken.
Und Hannah ist ganz froh, dass es auf dieser Welt jemanden gibt, der sein Herz für sündhaft teure Lederhandtaschen entdeckt hat.
Hermes tut ja alles, um die Birkin Bag zu beschützen.
Vor 3 Wochen wurde die deutsche Sportsponsoring-Welt erschüttert. Vor 3 Wochen hat der DFB verkündet, dass er den 70 Jahre gültigen Ausrüstungsvertrag mit Adidas kündigt. Ab 2027 wird Nike einsteigen, der große Wettbewerber von Adidas, und wird, so sagen es alle Quellen, einen deutlich höheren Betrag pro Jahr an Adidas überweisen. Die Größenordnung, die kolportiert wird, ist, dass es bei Nike um 100 Millionen Euro pro Jahr geht und Adidas etwas angeboten hat, was unter 50 Millionen Euro lag. Diese Nachricht hat die Welt erschüttert, und zwar medial und sogar politisch. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck fühlte sich gemüßigt, dpa ein Statement zur Verfügung zu stellen. Er hat Folgendes formuliert: Ich kann mir das deutsche Trikot ohne die 3 Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität. Da hätte ich mir ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht, so der deutsche Wirtschaftsminister. Medial ein absolutes Großereignis. Ich habe nachgezählt, am 24. März, Spiegel Online, das war der Sonntag, gab es exakt 6 Beiträge zum selben Zeitpunkt zu dem Thema. Die waren auch interessant übertitelt. Ein Titel war Entscheidend ist auf dem Konto. Ein anderer Beitrag war ein Interview mit dem ehemaligen Sportdirektor, der auch fürs Marketing zuständig war beim DFB, Oliver Bierhoff, der darauf hinwies, dass er also auch schon 2007 mit Nike verhandelt hat und dass damals auch unglaubliche Zahlen auf dem Tisch lagen. Aus seiner Sicht ist das das absolut Selbstverständlichste, dass der DFB jetzt diesen Sponsoring-Vertrag unterschrieben hat. Meine Frage an euch: Wie ordnet ihr das ein?
Ich würde dem beipflichten. Nach 70 Jahren gemeinsamer Kooperation und einer Veränderung im dynamischen Umfeld des Fußballs muss man sich immer fragen, ob die 70 Jahre Tradition wirklich dazu geführt haben, dass man vorwärts denkt oder vielleicht auch dazu führt, dass man bestimmte Dinge einfach ausschließt, die vielleicht notwendig und wichtig sind, dass man die vielleicht in der Zukunft geht. Und so sehr Adidas damals das Sportsponsoring erfunden hat, also das war die berühmte Schuhkiste mit dem Geld drin für die Sprinter, die sie ausgegeben haben bei den Olympischen Spielen, und damit angefangen haben, die Regeln zu ändern, weil vorher hat kein Schuhhersteller irgendeinem Sportler was dafür bezahlt, muss man heute halt auch hingehen und sich fragen, vielleicht muss man da ein bisschen vorwärts denken. Und natürlich hat das was mit Nostalgik zu tun, dass man sagt, man gibt da viel auf. Aber ich denke, man muss auch vorwärts gucken und einfach auch sehen, eine Fußballnationalmannschaft kann nicht immer in der Vergangenheit schwelgen. Und deswegen ist diese Entscheidung auch vor dem ökonomischen Hintergrund, wenn da wirklich so viel Geld angeboten wurde. Jeder Unternehmer würde eine Schelte kriegen, wenn er den Vertrag annimmt, der geringer ist als der, der wirklich den größten wirtschaftlichen Vorteil bietet.
Ich schließe mich dir an in dem Punkt, dass ich auch denke, wenn publik geworden wäre, dass das Angebot ausgeschlagen worden wäre von Nike und stattdessen Adidas bevorzugt worden wäre in dieser Partnerschaft und man länger daran festgehalten hätte, zu diesen Konditionen, ich denke, da wäre der Aufschrei mindestens genauso groß gewesen im Hinblick, wo der DFB gerade steht, was es für Probleme gibt, auch finanzieller Natur, und eben auch das Thema Förderung des Breitensports würde da sicherlich mit reinspielen, wenn man dann sagt, wir geben uns mit der Hälfte des Betrags zufrieden. Und das ist ja schon auch gut, dass es ein neues Verfahren gibt, in dem nicht klar ist, was geboten wird, Adidas nicht gleichziehen konnte und eben jetzt das so auf dem Tisch liegt und man wirtschaftlich entschieden hat. Das teile ich absolut. Ich glaube trotzdem, dass Nike in dieser gesamten Angelegenheit der einzige Gewinner ist, weil der DFB schon Schaden davon getragen hat durch die Art und Weise, wie es kommuniziert wurde, durch das Timing, und Adidas gleichermaßen. Ich würde sagen, Adidas bräuchte es mehr als genug jetzt, sich wieder auf den Sport zu fokussieren, Sport als Ausgleich zu haben für das, was jetzt in der letzten Zeit nicht gut gelaufen ist, und da wieder Akzente zu setzen oder an etwas festzuhalten.
Es ist einfach wertvoller für Nike, im Heimatland des größten Wettbewerbers, dann auch noch in der zentralen Produktkategorie Fußball, die Nationalmannschaft zu sponsern. Das ist Nike 100 Millionen wert und Adidas halt nicht. Aber was sehr wichtig ist, man muss das in Relation stellen. Adidas sponsert ja durchaus andere Fußballmannschaften mit ähnlichen Beträgen. Also es werden ja Summen kolportiert, dass Adidas schon seit einigen Jahren mit 120 Millionen Real Madrid unterstützt und mit ca. 100 Millionen Manchester United. Und im Fußballwettbewerb, und das sehe ich halt als Strategie von Adidas, sind die zwei Marken einfach mehr wert heutzutage für Adidas als der DFB, ganz schlicht.
Wenn du sagst, die einzige Marke, die da gewonnen hat, dann ist das Nike. Ja, die haben aber auch am wenigsten mit der Kommunikation da irgendwie zu tun gehabt. Also man muss sich das vielleicht auch nochmal im Zeitrahmen vorstellen. Eine Woche vorher wird das neue Auswärtstrikot von Adidas vorgestellt und da schreien schon dann alle auf, welche Farben man da nehmen kann. Das ist schon mal irgendwie im Kopf drin. Dann hat der DFB nun momentan nicht wirklich den Hut auf. Man kann sagen, wir sind ein professionell geführter Verein. Die haben sowieso ein Problem, indem sie quasi die Gemeinnützigkeit aberkannt hatten und. Also die konnten auch, wenn die Adidas zugesagt hätte, hätten die nicht gewonnen.
Ja, also genau, bei der Kommunikation gab es eben die Fehler und Probleme, aber ich würde da nochmal einsteigen, gerade mit der Trikotvorstellung, das wurde kontrovers diskutiert, aber es wurde ja auch sehr positiv diskutiert und es war mal wieder ein Anflug von Vorfreude zu spüren, von Begeisterung. Da hatte man ja gerade wieder das Gefühl, vielleicht geht es wieder Richtung bergauf und neuem Glanz.
Ja, vor allem haben die Jungs im pinken Trikot gegen die Niederländer auch noch vernünftig Fußball gespielt.
Genau, ja.
Auch gegen die Franzosen, glaube ich.
Ja, im Originaltrikot.
Ach so, ja. Okay.
Noch ein Punkt. Hanna, du kritisierst zu Recht, wie auch viele andere, die Art und Weise der Kommunikation. Manchmal, ohne dass ich das jetzt hier im Einzelfall weiß, muss man einfach auch kommunizieren, wenn Entscheidungen gefallen sind. Ich bin überzeugt davon, dass auf beiden Seiten ein weitgehendes Stillschweigen auch vereinbart wurde, aber es ist doch eine Entscheidung, an der sehr, sehr viele Menschen beteiligt sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der DFB kommunizieren musste.
Das glaube ich auch definitiv, dass es keine andere Wahl gab. Trotzdem kann man die Vorgehensweise vielleicht anders wählen und ich glaube, der Tragweite waren sie sich in diesem Ausmaß nicht bewusst, was das nach sich zieht. Bei der ganzen Emotionalität, die da mitgespielt ist.
Ich glaube, für den Adidas wäre es auch interessanter, sich umzugucken auf der Welt und sich zu fragen, ob es nicht andere Nationalverbände gibt, die attraktiver sind für die weltweite Strategie. Also es kann ja viel attraktiver sein, in Zukunft vielleicht Brasilien zu sponsern, seit den 90er Jahren in den Händen von Nike. Auch hier läuft ein Vertrag ab. Oder vielleicht Frankreich zu sponsern, ist auch eine sehr attraktive Mannschaft.
Ja, und man hat dann den Neuigkeitswert eben mal wieder nach so einem Wechsel, ne? Weil 70 Jahre sind jetzt verlaufen, es hat sich nie was geändert.
Genau, und man ist eine globale Marke.
Ja.
Und das Sponsern des nationalen Teams in einem Land, naturgegeben, finden das die Menschen in dem jeweiligen Land klasse, aber die anderen sind davon nicht so begeistert. Und ich glaube sowieso, dass ein Shift stattfindet. Also die Clubmarken sind einfach relevanter. Wir leben halt in einem Markt, das mögen die Traditionalisten des Fußballs nicht, die ja hier auch aufgeschrien haben wieder, als das ruchbar wurde. Aber wir leben einfach in einem Markt, wo die Stars immer bedeutender werden. Und sowohl Nike als auch Adidas shiften hier sicherlich Budgets von Verbänden hin zu den Stars, zu den jungen Stars, die auch im Regelfall interessanter sind, insbesondere für die jüngeren Zielgruppen. Also um es schlicht zu sagen, wenn ich Adidas wäre, steht bei mir die Frage im Raum, sponsere ich die deutsche Fußballnationalmannschaft oder ist es für mich nicht viel spannender, einen Musiala zu sponsern oder einen Wirtz zu sponsern?
Aber das Problem ist ja, dass sie eben sich in der Vergangenheit eher für Künstlerinnen und Künstler, Musiker entschieden haben und die gesponsert haben für Personen, die gerade ein sehr, sehr kurzfristiges Hype-Momentum hatten in der Popkultur. Und ich glaube, dass der Sport schon absolut relevant ist und ja, absolut. Da jetzt wieder ein Shift hingehört.
Gerne Rettung für Adidas. Sie sponsern seit Jahrzehnten den weltweit wichtigsten Fußballer, nämlich David Beckham.
Aber eben auch hunderte von und diverse junge Künstler.
Aber nochmal eine Lanze. Adidas hat den Einstieg in den Basketball gefunden, indem sie LA Lakers quasi den Nikes aus der Hosentasche gezogen haben und mit einer relativen Wucht damals. Und The Cobra mit seinem Adidas-Turnschuh war mit eines des wichtigsten. Also sie spielen das Spiel ja eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht dann noch eins angemerkt. Adidas hat ja nun auch ein Statement rausgegeben und gesagt, ist so, stört uns nicht wirklich. Und ich denke, aus so einer Kommunikation kann man auch noch einige schließen. Wahrscheinlich schlagen sich viele auf die Seite von Adidas und Adidas denkt sich, wir wollen ja eigentlich gerade was ändern.
Für Adidas ist der Wert der deutschen Fußballnationalmannschaft einfach, auch weil die schlecht gekickt haben, jahrelang jetzt einfach gesunken.
Okay. In Summe finde ich es trotzdem beunruhigend, die Entwicklung. Ja,
bei Adidas sitzen die jetzt da nach den letzten zwei Spielen, Fußball ist ein kurzfristiges Geschäft, und sagen sich, verdammt. Verdammt, definitiv. Der junge Trainer, die jungen Spieler, werden die vielleicht noch Europameister, aber dann werden sie es ja im Adidas.
Sind sie ja noch.
Werden sie es ja im Adidas-Trikot. Und wahrscheinlich ist in Deutschland der Ausrüstungsvertrag mit Bayern München für Adidas letztendlich viel wertvoller als der mit der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Das denke ich auch, ja.
Ich habe ein Thema wieder mitgebracht aus der sogenannten Luxusecke. Und zwar diesmal ein Thema, was eine Debatte anschneidet, die wir im Luxus immer wieder haben. Es geht um die Knappheit bestimmter ikonischer Produkte. Und diese Knappheit dieser ikonischen Produkte erzeugt natürlich eine Begehrlichkeit, die die Unternehmen durchaus als eine extreme Erfolgsposition ansehen. Und im konkreten Fall geht es um eine Klage von zwei Kunden in Kalifornien, die einen Antitrust-Class-Action gegen Birkenback-Sales anstreben. Die klagen wettbewerbsrechtlich dagegen, dass Hermes den Zugang zur Birkenback limitiert, beziehungsweise, und jetzt kommt's, und das ist das eigentlich Entscheidende, mit anderen Käufen, die vorher getätigt werden sollen, verknüpft. Das bedeutet sozusagen, wenn man im Laden steht von Hermes, dass der Verkäufer zu einem sagt, ja, sicherlich, eine Birkenback ist ein gutes Stück, aber vielleicht kaufen Sie erstmal ein paar andere Sachen und zeigen, wie dediziert Sie sich für die Marke zeigen. Und dann würden wir Sie vielleicht in der Wunschliste, wie die ja heute heißt, weiter nach oben rutschen und den Zugang zu einer Birkenback bekommen. Zum Hintergrund nochmal, die Birkenback ist ein Produkt, das maximal limitiert ist, vor allen Dingen in der ganz klassischen Form, das ist die schwarze Birkenback. Da gibt es anscheinend eine Wartezeit von ungefähr 18 Monaten bis 2 Jahren, bis man eine bekommt. Man kriegt ausgefeilte Farben früher. Das Besondere ist halt, dass hier bestehende Begehrlichkeiten des Kunden genutzt werden, um quasi das auf andere Produkte umzuleiten. Und das ist nach dem amerikanischen Wettbewerbsrecht verboten und führt dazu, dass diese Diskussion um diese ikonischen Produkte, auf die man lange warten muss, in eine völlig andere Richtung lenkt. Und man geht davon aus, dass die Verhandlungen dieses Falls über mehrere Jahre gehen werden. Also es ist etwas Schwelendes. Und die Frage, die sich aus meiner Sicht stellt, ist, werden die Strategien damit hinterfragt? Muss man da was ändern? Und was hat das für eine Rückwirkung auch im öffentlichen Raum, wenn die Marken nochmal hingehen und sagen, naja, klar, wir verknappen das hier. Und zwar nach allen Regeln der Kunst und der Nichtkunst.
Man sieht es genauso bei den Autos und Uhren. Ähnliches Konzept mit der Verknappung und vielleicht auch Bevorzugung bestimmter Kundensegmente oder auch in einem ganz anderen Segment, wenn man an limitierte Produkte denkt, beispielsweise Nike, Adidas, dass dann ausgewählte Kunden entsprechend nach bestimmten Stufen in den Loyalitätsprogrammen limitierte Editionen kaufen dürfen. Also ich glaube, dieses Konzept zieht sich ja durch verschiedenste Branchen durch und durch verschiedenste Produkte durch. Deswegen ist es jetzt ja schon spannend, da drauf zu schauen. Hermes tut ja alles, um die Birkenback zu beschützen und das reicht ja einmal von, dass sie es nicht aktiv kommunizieren, dass sie sie nicht ausstellen in den Verkaufsräumen, dass sie sie nicht online gelistet haben und dass da ja ein gewisser Mythos drum entsteht. Und dass dieser maximale Schutz ist ja die letzte Bastion, wo Hermes diese komplette Kontrolle ausübt über das Produkt, über die Marke, was es ja eben dann so spannend macht für die Konsumenten und allgemein den Mythos in den Medien, der darum herrscht. Und meine Vermutung ist, dass dieser Rechtsstreit das Ganze nur noch weiter anheizt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass diese Konsumentinnen, die jetzt ja nun geklagt haben, mit ihren Argumenten durchkommen und das so nachweisen können, dass Hermes eben diese Praktiken durchführt, weil es ja eben schlecht nachweisbar ist und vieles ja sehr wenig fixen Strukturen oder Prozessen folgt. Und dementsprechend glaube ich, dass das nur noch mehr den Hype und den Mythos anheizt um dieses Produkt. Und das zeigt sich bei Hermes schon, dass eigentlich alles, was konträr ausgelegt werden müsste, also das unfreundliche Verhalten der Verkaufsmitarbeiter bestimmten Kundengruppen gegenüber, die Limitation, das Nicht-Mitreden auf Social Media, sich komplett dem Diskurs entziehen als Marke, dass das eigentlich nur für noch mehr Hype, Buzz und Begeisterung sorgt.
Ich teile deine Einschätzung. Ich denke aber trotzdem, dass es für Hermes ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Also die ganzen Nachrichten drumherum ist ja ein Signal. Guck mal, wie begehrlich unsere Birkenback ist. Das ist ja das, was die Menschen rauslesen und das unterstreichst du zu Recht, Hanna. Zweischneidiges Schwert deswegen, den Rest, den wir da unter unserer Marke Hermes verkaufen, ist halt nicht so begehrlich. Also plötzlich wird eine Kelly Bag, ist ja auch ein recht ikonisches Produkt, so ein bisschen zweitklassig.
Aber der Erfolg von jetzt, sagen wir, den Sandalen, den Seidenschals, Tüchern etc., der gibt dem ja recht, dass diese Produkte gleichermaßen ikonisch sind, auch einen Hype erfahren, auch ja, limitiert sind teilweise, ja, aber eben nicht so ausgeprägt.
Aber dieses ins Zentrum rücken eines ikonischen Produktes schwächt natürlich die anderen Produkte.
Ja. Ich würde dir da extrem beipflichten, weil es gibt noch eine andere Komponente, die zieht sich nun nicht nur auf die Produkte. Einige werden es vielleicht gesehen haben. Es gab neulich eine schöne Diskussion übers Schlangestehen vor den Luxusläden. Und das ist quasi die andere Seite der Medaille. Dieses Signal, du musst dich bemühen, um was bei uns zu bekommen. Und der Artikel, der hatte eigentlich den Inhalt zu sagen, ist Schlangestehen vom Louis Vuitton-Laden, ist jetzt eine andere Marke, aber mit einem ähnlichen Produktportfolio, ist Schlangestehen Teil der Customer Experience, dass du da in der Kälte stehst und warten musst, da reinzukommen. Wenn du es dir ehrlich anguckst, dann müsstest du inzwischen als Unternehmen in der Luxusindustrie verstehen, dass Begehrlichkeit bei dir schon gut ist, aber du darfst es halt nicht so hart machen, dass die Leute sich da bestimmte Körperteile abfrieren. Das ist auch das Erste, was geantwortet wird, wenn du das mit unseren Studierenden diskutierst. Sie sagen, warum machen die nicht Termine wie bei der Genius Bar bei Apple? Dann wirst du auch persönlich begleitet etc. Man könnte es machen, es wäre eine technologische Lösung, ist überhaupt kein Problem. Aber die lassen die Leute halt gerne im Freien stehen. Und da, wenn du jetzt den Bogen spannst, passt das alles in dieselbe Nomenklatur. Da gibt es einen, der sagt den anderen, so darfst du bei mir einkaufen, du kriegst das, was ich dir zuteile. Und das, glaube ich, ist eine Rückwirkung auf die Gesamtmarke, die in der Zukunft, weil der Wettbewerb zwischen diesen Luxusmarken, der wird ja nicht geringer, sicherlich eine Frage ist, wie du dich in der Zukunft verhältst. Und diese Klage führt dazu, dass eine neue Diskussion aufkommt, wie hoheitlich darf ich mich verhalten?
Und ich würde sagen, das ist der Kern von Luxusmarken in dieser Sphäre, dass sie sich eben so verhalten, wie sie es tun. Hospitality ist ein Thema, aber eben für ein sehr, sehr, sehr kleines Segment.
Und jetzt gehen sie alle ins Restaurant. Und da wollen sie jetzt nur die Milliardäre sitzen haben? Also dann hast du genau dasselbe Problem. Dann zeigst du, dass du Hospitality eigentlich nicht kannst.
Milliardäre oder reichweitenstarke Persönlichkeiten.
Ja, aber nochmal, dieses Signal, dass du sagst, du kannst gerne bei mir Kunde werden, aber bitte erst, wenn die Knie blutig sind, das wird immer schwieriger durchzuziehen.
Ich glaube, dass der Erfolg dem sehr, sehr wohl recht gibt, dass es leider sehr gut durchzuziehen ist.
Also mein Mitleid mit Menschen, die keine Birkin Bag bekommen, hält sich also in ganz, ganz engen Grenzen. Warum sage ich das? Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man auf sein Recht auf Birkin Bag klagen kann. Also in einer freien Marktwirtschaft sollte das einem Anbieter möglich sein, zumindest in diesem Markt so zu agieren, wie er möchte. Aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht hat man bei Hermes ausgeschöpft, was in der Begehrlichkeit drinsteht, in diesem Produkt Birkin Bag. Man kann das Volumen nicht erhöhen wegen Scarcity. Am Preis scheint man auch am oberen Limit zu agieren. David Beckham kann Victoria Beckham die Himalaya Birkin Bag schenken für $500,000. Respekt, aber da ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Und sich dann zu überlegen, wie kann man die Marke weiter ausnutzen. Also wie gesagt, ich finde das nachvollziehbar und kein Mitleid mit Leuten, die auf ihr Recht auf Birkin Bag pochen.
Es ist auch die Frage, wer das verkauft. Wenn das meine eigenen Mitarbeiter in meiner eigenen Filiale, also Stichwort D2C tun, dann habe ich natürlich ein rechtliches Problem. Man bedenke aber, dass es genügend Marken gibt, gerade bei den Uhren, die nicht ihre eigenen Uhren verkaufen, sondern die über unabhängige Einzelhändler gehen. Und diese Juweliere, wenn die Strategie haben, dass sie sagen, naja, du kannst ja mal eine Cartier kaufen, irgendwann kriegst du dann mal eine Daytona oder eine Patek, die würde ich nicht von der Hand weisen. Und ich glaube, denen kann man keinen Schuh draus stricken, weil das ist deren ganz normale Verkaufspolitik, mit dem man einfach auch einen Kunden bindet, indem er mehrere Produkte bei mir kauft. Ich glaube, dass dieses Gerichtsverfahren riesige Wellen schlägt gerade. Nicht nur, weil es eben um die Birkin Bag geht, sondern grundsätzlich um dieses nicht demokratische Verhalten der Luxusmarken. Aber es wirft die Debatte eben auf, Kameraden, wie weit könnt ihr gehen?
Und es macht das Produkt noch spannender.
Definitiv.
Weil jeder, der es besitzt, ist noch auserwählter. Ich würde gerne zum Abschluss mit euch über eine Social-Media-Plattform sprechen, die wir bislang eigentlich noch nie diskutiert haben, die aber kürzlich Aufmerksamkeit erregt hat durch ihren Börsengang. Und dieser Börsengang ist jetzt der erste Börsengang einer Social-Media-Plattform seit 2019, also zuletzt war es Pinterest und eben jetzt Ende März war es die Marke und Plattform, über die ich mit euch sprechen will, und es handelt sich um Reddit. Reddit ist Ende März auf der New York Stock Exchange in den Markt eingestiegen. Die Aktie stieg am ersten Handelstag mit im Kurs von $47 ein und schloss dann auch direkt den ersten Tag 48% über dem IPO-Preis. 22 Millionen Shares wurden verkauft und $750 Millionen in Summe eingesammelt und damit wurde der Börsengang als eines der Highlights im noch jungen Jahr 2024 gehandelt. Obwohl, wenn man jetzt auf die Plattform schaut, seit der Gründung 2005 hat Reddit noch nie einen Gewinn erwirtschaftet. Im vergangenen Jahr haben sie einen Verlust erwirtschaftet von $91 Millionen und zwischen 2020 und 2023 über $436 Millionen. Woher kommt dieser Verlust und die Schwierigkeit, überhaupt Gewinne zu erwirtschaften? Das liegt daran, dass sich die Plattform schwierig getan hat, sich selber zu monetarisieren, vor allem im Hinblick auf die Struktur von Reddit. Also im Gegensatz zu anderen Social-Media-Plattformen ist die Plattform nicht in ein Feed strukturiert, sondern in über 100.000 Sub-Communities aufgeteilt, die von freiwilligen Nutzern als Moderatoren gemanagt werden und in denen die durchschnittlich 73 Millionen täglichen und 267 Millionen monatlichen Nutzer sich zu Themen ausdrücken. Austauschen, Empfehlungen geben, Nachrichten diskutieren. Meine Frage jetzt an euch vor diesem Hintergrund des gemischten Erfolgs und des kürzlichen IPOs, aber auch ganz allgemein, wie ordnet ihr die Plattform ein und die zukünftige Entwicklung?
Ich finde es schon sehr spannend, dass eigentlich eine Social-Media-Marke oder ein Social-Media-Unternehmen oder eine Social-Media-Plattform, die aus einem ganz klassischen Startup-Umfeld im Silicon Valley vom Y Combinator kommt, also auch ewige Jahre schon auf dem Buckel hat, jetzt ein IPO wagt. Vor dem Hintergrund, auch wenn ich auf die Revenue-Streams gucke, sehe ich nichts, was sie besonders macht, sondern sie haben die klassischen Revenue-Streams, Ad-Sales, dann Premium-Membership und. Das Einzige, was vielleicht dann eine Rolle spielen könnte, ist, dass man sagt, man geht halt tiefer in die Communities rein und kann die dort besser abdecken und kann damit spezialisierter werden durch die Struktur, die du erwähnt hast. Wenn ich mir den Aktienkurs in letzter Zeit angucke, dann ist der ja schon relativ wieder abgesackt, nachdem sie erst super gestiegen sind und das weit unter dem liegt, was in der Euphorie da gemacht wurde. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, ob das wirklich so ein Erfolgssignal ist.
Nochmal zu den Monetarisierungsmöglichkeiten. Klar liegt viel auf der Online-Werbung, wie du es beschrieben hast. Das sind auch jetzt noch 98% der Einnahmen, worüber aber eben zusätzlich zukünftig Einnahmen generiert werden sollen. Und das steht meiner Meinung nach in diesem krassen Kontrast zu diesem freiwilligen Engagement der Community. Sie wollen die Daten verkaufen, um AI Language Models zu trainieren. Und da sitzen sie natürlich auf einem absolut reichen Schatz an User-Daten, der sicherlich interessant ist. Es gibt da auch schon Deals mit Google. Auch Sam Altman ist Investor von Reddit. Also da liegt sicherlich viel Potenzial drin. Ich sehe aber auch eine sehr, sehr große Gefahr bei einer Social-Media-Plattform, die eben so abhängig ist von dem freiwilligen Engagement, von den Moderatoren und dem sehr, sehr starken Anteil an Eigenorganisationen. Organisationen durch die User.
Das eine, was man ja nochmal unterstreichen muss, ist, Reddit ist seit Jahren im Markt, hat diverseste Finanzierungsrunden durchlaufen und ist, so kann man es sicherlich formulieren, well-funded. Du hast erwähnt, Altman steckt drin, Thiel steckt drin, also sozusagen die üblichen Verdächtigen. Und dass die natürlich eine Idee davon haben, wie können wir dieses Produkt, was ja offensichtlich durchaus nachgefragt wird, irgendwann mal monetarisieren, das glaube ich gerne. Und dass da irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo man sagen muss, jetzt wollen wir hier mal auch Geld auf dem Tisch des Hauses sehen, sicherlich nachvollziehbar. Reddit ist eine sehr US-amerikanische Angelegenheit. Dort ist es etabliert. Über 50% der Nutzer und Nutzerinnen kommen aus den USA. Und wenn man dann noch weiter hinguckt, kann man auch sagen, es ist eine sehr englischsprachige Angelegenheit. Also auch viele Nutzer sitzen in UK oder in Kanada. Was ich eigentlich faszinierend finde, ist, dass ein Pendant nicht bei uns zum Beispiel im deutschsprachigen Raum angekommen ist. Denn Reddit ist schon eine interessante Angelegenheit mit diesen ganzen Subreddits, wo man Communities hat, die sehr freiwillig von Menschen administriert, gemanagt, geführt werden, wo auch auf ganz eigene Art und Weise kontrolliert wird, wer was wie sagt. Und das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. All diese Subredditors haben ja auch Geschäftsmodelle. Und wenn jetzt Reddit kommt und sagt, wir wollen da jetzt mal partizipieren, ist es nachvollziehbar. Aber Hanna, wie du richtig sagst, das unterhöhlt die Uridee von Reddit. Und ich sehe da ein Riesenproblem.
Und die Moderatoren haben ja auch eine Macht, ne?
Also ja, sobald es gab ja Aufstand im letzten Jahr, genau, massiven Aufstand genau. Im letzten Jahr.
diese Diskussion, ob ich den Finanzinvestoren diene mit dem IPO, meinem Unternehmen damit diene oder meinen Kunden oder meinen Moderatoren, ist hier ganz eindeutig eine Stakeholder-getriebene Perspektive meiner Meinung nach. Und dementsprechend fällt es mir immer so ein bisschen schwer, wirklich die Konsequenzen für meinen Marktauftritt zu ziehen, wenn man sagen würde, wir expandieren, wir gehen in die europäischen Märkte. Das wäre noch was. Aber vieles klingt für mich so ein bisschen nach derselben Geschichte. Twitter muss an die Börse, weil Twitter jetzt lang genug versucht hat, was zu werden. Und wir haben gesehen, was daraus geworden ist. Da gibt es jetzt ein Grab, da ist ein Vogel drauf und jetzt x't es sich durch die Gegend und es ist nicht besser geworden.
Das war's für heute. Die Karten im globalen Sportsponsoring werden kräftig neu gemischt. Nike gönnt sich für eine Rekordsumme den DFB inklusive deutscher Fußballnationalmannschaft. Adidas zahlt vergleichbare Summen hingegen lieber an Real Madrid oder den FC Bayern. Ist es zweckmäßiger, in die Glamour-Marken des Clubfußballs oder in nationale Verbände zu investieren? Oder macht es noch mehr Sinn, die Millionenbeiträge in die Superstars des Sports zu stecken? In Kalifornien wird Hermes für seine knebelartigen Verkaufspraktiken rund um die ikonische Birkin Bag verklagt. Wer wird am Ende des Tages als Gewinner dastehen? Die Kundinnen, die auf ihr Recht auf ungehinderten Zugang zur französischen Luxushandtasche pochen, oder die Birkin Bag, die durch diesen Rechtsstreit noch begehrlicher wird? Der Social News Aggregator Reddit, der im Laufe seiner Existenz bisher nur Verluste anhäufte, ist kürzlich an die Börse gegangen. Kann das gut gehen? Welche Umsatzströme lassen sich erschließen? Und was halten die Betreiber und Moderatoren der vielen Foren davon? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!